Der Retrocast. Euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
Hallo, Mr. Tortuga.
Hallo, mir fällt gerade kein lustiges Wortspiel ein. Kai.
Da sind wir wieder. Ich habe dir versprochen, im dritten Teil gibt es wieder mehr Piraten-Action. Wurde das erfüllt?
Oh ja, der dritte Teil war wieder wesentlich piratiger als noch der zweite Teil. Und ja, aber auch die Abenteuerelemente hat er nicht komplett abgestriffen.
Genau, das stimmt. Wir haben uns den Film zusammen angeguckt und wir hatten sehr viel Spaß dabei. Es war auch sehr schön, dich dabei zu sehen und zu beobachten, wie du den Film findest. Und ich glaube, man kann sagen, du bist eigentlich auch ganz positiv aus dem Film rausgegangen, oder?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe schon gesagt, als wir den geschaut haben, der erste ist halt noch ein bisschen simpler und dadurch irgendwie für mich auch noch ein bisschen runder. Aber der dritte Teil auf jeden Fall auch echt eine sehr positive Überraschung. Und wir haben es ja, glaube ich, schon mal am Rande erwähnt, den fünften Teil, den habe ich ja im Kino gesehen, habe natürlich von der Story überhaupt nichts begriffen, habe das da aber noch so ein bisschen drauf geschoben, dass es da wahrscheinlich nichts zu begreifen gibt. Naja, nach dem Ende vom dritten Teil würden sich jetzt mir wahrscheinlich manche Sachen besser erklären.
Genau, unsere quasi Lieblingspiraten sind zurück und mit denen hatten wir ja auch sehr viel Spaß, weil dieser Film schafft das, was eigentlich kaum irgendwie so eine Actionkomödie geschafft hat, nämlich sehr viele absurde Dinge zu irgendwie was gefühlt Realistischem zu verbinden.
Ja, es wirkte so in dieser Welt immer alles stimmig. Also es war jetzt nicht so, dass man da irgendwann gedacht hätte, ey Leute, jetzt, naja, vielleicht in einer Szene gab es vielleicht so einen kleinen Moment.
In einer Szene.
Oder auch einen großen Moment, je nachdem, wie man es nennen möchte. Aber ansonsten, ne, war wirklich alles in sich stimmig, in sich nachvollziehbar und hat halt auch einfach mega Spaß gemacht. Und ich sag mal, der Barbossa, von dem wir ja auch im ersten Teil schon gesagt haben, dass er ja wirklich auch so, ne, ja, so ein nachvollziehbarer Bösewicht ist, der ja auch so seine sehr charmanten Momente und so hat, der konnte natürlich in diesem Film nochmal umso mehr glänzen und hat in diesem Film natürlich auch sehr viel mehr Szenen mit Jack Sparrow zusammen gehabt.
Darauf baut der Film auch so ein bisschen. Also auch alleine schon diese kleinen Szenen, wenn die hier ihre Fernrohre ausfahren, weißt du, und erst Jack Sparrow dieses ganz kleine erst hat und dann am Ende dann dieses monströs lange, wo man eigentlich weiß, das biegt sich so nach unten, das Ding kann gar nicht funktionieren.
Nee, vor allen Dingen siehst du bei diesem ganz langen halt auch, dass das irgendwie so drei normal große Fernrohre sind, die er einfach aneinander gesteckt hat.
Genau. Ja, ach, der Film hat so wunderbare kleine Momente, die total lustig sind. Auch als man hier über das Eismeer fährt und der eine sich hier den Zeh abbricht und das Äffchen am Frieren ist. Und
die Szene mit dem Äffchen, wir haben ja schon darüber spekuliert, natürlich werden sie da nicht einfach ein Äffchen halb haben erfrieren lassen. Nee, haben sie auch nicht. Die haben das richtig, richtig cool gemacht. Also das war eine Mischung aus praktischem Effekt und gutem Training von dem Äffchen, weil man hat dem Äffchen beigebracht, halt die Arme so übereinander zu machen, so, ne, wie man das machen wird, wenn einem kalt ist. Und haben das Äffchen einfach auf so eine Platte gesetzt, die vibriert hat. Und dadurch hat quasi das Äffchen ausgesehen, als ob es friert und als ob es zittern würde.
Ja, großartig. Also auch in dem Film hier, Effekte sehen super aus, sind größtenteils super gealtert. Bis auf die besagte eine Szene, über die wir nachher noch sprechen werden.
Ja.
Ja. Aber ansonsten, der Film ist jetzt auch schon sehr alt, also in Anführungszeichen 2007. Und wir haben es beim zweiten und beim ersten Teil schon gesagt, die Effekte sind besser gealtert als bei manchem Film, der erst ein Jahr alt ist.
Ja, ganz eindeutig. Also und man muss noch dazu sagen, selbst diese eine Szene, die ist ja von den Effekten her nicht schlecht gemacht. Also da haben sie nur einfach ein paar Entscheidungen getroffen, wo man gesagt hat, naja, die hätte man jetzt nicht so treffen müssen. Ne? Also, aber auch da haben sie, glaube ich, das, was sie umsetzen wollten, schon überzeugend umgesetzt.
Ja, aber das schon. Ja, über die Absurdität dieser Szene werden wir noch sprechen. Aber richtig. Wir waren gerade beim Äffchen und das Äffchen hat ja quasi unser beider Lieblingsszene in dem ganzen Film.
Oh ja.
Willst du uns die mal erklären?
Der Stand-off zwischen den Piraten, wo irgendwie jeder jeden gegenseitig mit der Pistole bedroht und dann auf einmal Jack das Äffchen eine winzig kleine Pistole zieht und damit den Papageien von Mr. Cotton bedroht.
Ja, ist einfach super herrlich gemacht. Ja.
Das ist schon geil. Und ich sag mal, nachdem ich das mit der Zitterszene gelesen habe, bin ich mir sehr sicher, auch das war mit Sicherheit praktisch. Also man hat sicherlich diesem Äffchen wirklich so eine kleine Pistole gegeben und es trainiert, dass es auf Kommando dann halt bedroht, wer auch immer gerade vor ihm ist.
Oh ja. Und ich habe ja im zweiten Teil erwähnt, dass hier unser lieber Cutler Beckett sich in dem Film quasi zum Hauptantagonist auch entwickelt. Und was denkst du, wie ihm das gelungen ist?
Fand ich grundsätzlich gut, aber da ist ein Kritikpunkt, der sich für mich aber auch erst im Nachhinein quasi ergeben hat. Es gibt nämlich wohl zwei Deleted Scenes bei dem Film. Eine dieser Szenen dreht sich darum, um die Vergangenheit von Cutler Beckett und Jack Sparrow, weil es wird ja die ganze Zeit immer angedeutet, die beiden hätten ja eine gemeinsame Vergangenheit und dass Jack ja auch seine Spuren bei Cutler Beckett hinterlassen hat und so, aber es wird ja nie so richtig aufgeklärt, worum geht's denn da überhaupt? Und da ist wohl leider in diesem Gespräch, also es gibt ja diese eine sehr lange Szene, die Jack und Cutler Beckett zusammen haben und da wurde wohl leider ein Gesprächsteil rausgeschnitten, in dem die beiden sich nämlich über diese Vergangenheit unterhalten haben, die nämlich wohl so ausgesehen hat, dass Cutler Beckett Jack halt beauftragt hat, eine Ladung für ihn in Besitz zu nehmen. Und Jack hat dann, nachdem er diese Ladung in Besitz genommen hat, festgestellt, dass diese Ladung aus Sklaven besteht und hat Jack, der er nun mal ist, die Sklaven dann freigelassen. Und das hat Cutler Beckett wohl extremst widerstrebt. Das hat dann auch dazu geführt, dass er halt Jack geschnappt hat und Jack dieses Piraten-P-Branding bekommen hat. Und ja, das fand ich schon so ein bisschen schade, dass sie das aus dem Film rausgenommen haben, weil das so diese Arschlochigkeit von Cutler Beckett nochmal ein bisschen unterstrichen hätte.
Ja, in der Tat. Ich sag mal, das hätte den Film, der ja sowieso schon 169 Minuten lang geht, auch nicht viel länger gemacht. Also vielleicht eine Minute. Nee. Und uns ist ja auch aufgefallen, dass der Film zwar sehr lang ist, aber nie sehr lange wirkt. Also der ist stets kurzweilig. Richtig. Der hat ja auch keine langatmigen Szenen drin. Da passiert immer was. Und wenn es nur irgendeine kleine lustige Szene ist, selbst diese Schifffahrt quasi hin zum Jenseits, wo man Jack Sparrow wieder abholen will, die ist ja auch recht lang, aber eben nicht langweilig. Die ist ja auch super inszeniert und da haben sich die Produzenten auch was richtig Großartiges einfallen lassen, wie man nämlich quasi das Jenseits darstellt, indem man Johnny Depp einfach dupliziert, in diesem Jenseits da ja rumkrabbeln lässt mit sich selbst. Einmal tritt er ja quasi auch als Huhn auf, legt ein Ei und läuft dann so bock, bock wieder weg. Und ja. Ach, das sind so viele herrliche Szenen, aber auch schauspielerisch großartig gemacht.
Oh ja. Und ich kann mir nur vorstellen, dass Johnny Depp da extrem viel Spaß dran hatte, diesen ganzen Quatsch zu drehen.
Oh ja, auch diese Krebssache, wo er diese Steine da immer wieder findet und der ihm da so nachläuft und an diesem Stein leckt und auch dieser Blick von Jack Sparrow, als das Schiff plötzlich an ihm vorbeifährt, getragen von diesen Krebsen.
Und alleine das halt schon wirklich so eine absurde Szene. Er findet den Stein, er schmeißt den weg, dann ist der Stein auf einmal wieder da, dann schmeißt er ihn nochmal weg, dann ist der Stein wieder da, dann leckt er an ihm.
Was? Ja. Ja, genau. Ja,
also, ne, und das war schon, wo wir uns halt dann auch beim Schauen gefragt haben, war der Stein eigentlich die ganze Zeit ein Krebs und ist quasi nur hat sich einfach nur so ausgeklappt, weil an ihm geleckt wurde, oder ist er nur durch das an ihm Lecken, ist nur dadurch aus dem Stein überhaupt ein Krebs geworden? Also,
das würde mir Gedanken machen, ja.
Ja. Wobei natürlich dann in dieser späteren Szene, die wir jetzt schon ganz oft angeteased haben, ich sag mal, in der Szene drängt es sich dann doch eher auf, dass man sich denkt, das wird schon vorher auch ein Krebs gewesen sein. Und wir wissen auch, warum es ein Krebs war und wie er da hinkam.
Ja, ist aber auch eine Szene, die einem nicht unbedingt auffallen muss oder man die verbindet miteinander, wenn man den Film zum ersten Mal sieht. Also das sind so Sachen, die einem vielleicht auch erst beim zweiten oder dritten Mal wirklich auffallen.
Oh ja. Also, ne? Und was ich bei dieser Szene auch extrem geil finde, ist, ne, wir haben ja schon gesagt, dass ja die Effekte bei dem Film auch extrem gut gealtert sind, liegt in der Szene unter anderem daran, dass man den Rumpf von der Black Pearl tatsächlich gebaut hat und diese Szene wirklich so in dieser Salzwüste von Utah gedreht wurde.
Das macht eben so einen riesen Unterschied, ob man was komplett CGI animiert oder eben nur Dinge mit CGI ergänzt. Also, ja.
Richtig. Ne? Und und diese geniale Szene, wie dann wirklich so die Krebse, so die Black Pearl dann über diese eine Düne drüber schieben und die dann da so, ich sag mal, sowas machst du halt im besten Fall praktisch, weil dann sieht es halt wirklich auch mega überzeugend aus. Und ob du dann den Rest von dem Schiff, der dahinter ist, den dann mit CGI ergänzt, ja, das kann dann gut funktionieren, so wie es in dem Film ja auch der Fall war.
Ja, es kommt ja später auch wirklich sehr viel CGI noch dabei. Ich sag mal, zwei riesige Flotten treffen aufeinander, aber nur zwei tun letztendlich in einem Strudel gegeneinander kämpfen. Und das ist natürlich sehr viel CGI, aber es fällt eben nicht so negativ auf.
Nö, richtig. Ne? Und also da haben die bei dem Film einfach schon so vieles, wie du es vorhin gesagt hast, einfach so viel richtiger gemacht, als das auch jetzt modernere Filme machen, die ja eigentlich die bessere Technik zur Verfügung haben, die mehr Routine eigentlich bei sowas zur Verfügung haben, aber leider am Ende dann trotzdem ein schlechteres Ergebnis dabei rauskommt.
Umso besser für diese Filme hier. Wie gesagt, ich hatte ja auch mal gesagt, Teil 2 und Teil 3 sind eigentlich ein kompletter Film. Also die ergeben nur Sinn, wenn man die wirklich kurz hintereinander guckt. Und dann macht der auch am meisten Spaß, weil viele Dinge sich am besten so verknüpfen und erschließen. Ja, der zweite Teil ist eher Abenteuerfilm. Das wurde im dritten Teil wieder komplett wettgemacht und mehr Piraterie kriegst du, glaube ich, in so bis dato keinen Piratenfilm zu sehen.
nee, das stimmt. Also vor allen Dingen dann auch wirklich dieser große Battle dann zum Abschluss, wo dann letztendlich natürlich die Black Pearl und die Flying Dutchman dann so gegeneinander kämpfen und deren Besatzungen so rum. Das ist einfach wirklich mega gut gemacht und also das ist schon echt richtig geil. Mich hat es ein bisschen überrascht, also ich hab mal so zwischendurch gesehen, so bei IMDb und so, dass der Teil aber gar nicht so gut weggekommen ist, streckenweise, was ich nicht so verstehen kann, aber naja.
Kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, nee, also das ist der Teil, ich hab's ja auch schon mal gesagt, der mir eigentlich von den dreien auch wirklich am besten gefällt, weil er so viele wunderbare Szenen hat, also auch in dieser riesigen Action-Szene am Ende mit diesem Strudel, da passieren ja auch immer wieder Kleinigkeiten im Hintergrund und so, die einfach das Ganze immer wieder auflockern. Also Davy Jones bekommt ja irgendwann hier auch einen von seinen Tentakeln abgeschlagen und dann jagt man diesem Schlüssel hinterher für diese Truhe mit dieser Kiste und dann robbt einmal dieses abgeschlagene Tentakelteil wie so ein Wurm mit dem Schlüssel über den Boden und das ist das ist einfach großartig.
Ja, also es ist einfach so. Also es ist wirklich so eine großartige Kombination aus so wirklich so Piraten und Action und natürlich alles immer mit ganz viel Spaß dabei. Ne, das ist halt auch einfach so das und weiß ich nicht. Also ich kann nicht nachvollziehen, wenn man den ersten und den zweiten Teil, wenn man die nicht völlig scheiße fand, kann ich nicht verstehen, wie man den dritten nicht gut finden kann. Also mindestens gut.
Ja, verstehe ich auch kein bisschen, weil der hat ja auch so wunderbare Momente, wenn hier dieser Piratenrat quasi zusammenkommt und da dann eben erst klar wird, dass diese 9-8 Realismünzen eigentlich nur irgendein Plunder sind, weil alle Piraten zu dem Zeitpunkt, als man hier Calypso in diese Form gebannt hat, alle komplett abgebrannt waren und keine hatten.
Ja, die Erklärung, die war halt auch wirklich so geil. So, hä, was werft ihr denn da alle rein? So, ja, eigentlich so macht man das schon mit Münzen, aber wir waren halt alle komplett abgebrannt. Weil man muss sich ja überlegen, ne, so, es war ja irgendwie geplant, dass man eben zu dieser Bannung von Calypso sich zusammenfindet. Wahrscheinlich wurde auch vorher allen gesagt, ihr müsst eine 8 Reales Münze mitbringen. Und ne, ich sag mal, wie disziplinlos müssen die gewesen sein, dass sie es nicht mal hingekriegt haben, diese eine 8 Reales Münze quasi noch an die Seite zu packen und zu sagen, nein, an die gehe ich nicht dran, die brauchen wir ja für das Ritual. Nein, auch die wurde noch hemmungslos mit ausgegeben.
Ja, was ja auch beweist, dass es alles irgendwie Scheißpiraten sind. Also keiner von denen kriegt jemals irgendwas gebacken oder mal irgendwas geplündert. Ja,
ja eigentlich schon. Und natürlich auch bei dieser Szene grandioser Auftritt natürlich von Pucci, wo ich ja am Ende von Teil 2 noch in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt habe, naja, jetzt werden wir ja wahrscheinlich dann wirklich nichts mehr von ihm sehen, aber ich habe es ja selber auch schon in Zweifel gezogen und ja, der dritte Teil hat dann bestätigt, meine Zweifel waren berechtigt.
Ja, es ist auch eine coole Szene, wenn der Hund da ankommt, aber das Mysterium, wie er da hinkommt, auch gar nicht aufgelöst wird, ja.
Hallo? Schildkröten.
Ja, nee, aber dass das einfach so, ja, der Hund ist halt jetzt da, wie er da hingekommen ist. Ja.
Ja, aber das Geile finde ich ja, dass das im Film ja wirklich auch noch kommentiert wird, hier von Pintel und Raghetti, dass dann so, hä, wie kommt der denn jetzt auf einmal hier hin?
Ja.
Ne? Und dann halt, ne, den wir ja bisher noch nicht angesprochen haben, der Daddy von Jack Sparrow, dann hat gesagt, ey Jungs, Schildkröten.
Ja, es scheint so diese allgemeine Erklärung von Piraten zu sein, ja, immer Schildkröten.
Ja, wenn man nicht erklären kann oder nicht erklären will, wie man irgendwo weggekommen ist, immer Schildkröten.
Ja, was ich auch sehr mochte in derselben Szene hier mit Keith Richards als Papa. Erstens, na, wie geht's denn Mama? Und er dann dieses Schrumpfköpfchen hochhält.
Ja.
Und als der Piratenkodex beigebracht wird, diese zwei uralten und sehr kleinen Opis da reinkommen und dieses riesige Buch dahin schleppen. Ja,
das ist schon echt richtig, richtig geil. Und natürlich, wenn der eine Captain, der ja die ganze Zeit vorher immer nur von seinem Sekundanten hat irgendwas sagen lassen, dann selber was sagt und dann halt so eine total hohe Piepsestimme hat.
Also, ziehen wir jetzt in den Krieg. Ja,
genau. es ist zwar extrem billiger Humor, aber er hat einfach trotzdem gewirkt in dem Moment.
Ich habe den damals im Kino gesehen und in dem Moment hat das ganze Kino gebrüllt vor Lachen.
Ja.
Und das ist auch diese Art Humor, der immer gut altert. Also es ist ja sowieso schon unfassbar schwer, Humor mit so Action und auch ernsthaften Szenen, die der Film ja auch hat, zu verknüpfen. Mhm. Und das ist ein Humor, der funktioniert auch in 20 Jahren noch, würde ich behaupten.
Ja klar, weil man hätte ja, ne, jetzt als Vergleich, man hätte ja in derselben Szene, hätte man ja versuchen können, den Witz jetzt nicht durch die Stimmhöhe zu erzeugen, sondern durch irgendeinen lustigen Akzent.
Ja.
So, wie das vielleicht vor 40, 50 Jahren noch gemacht worden wäre. Und ja, das wäre dann halt wirklich so ein Humor, wo man dann heutzutage sagen würde, aber wie gesagt, dass der einfach eine extrem extrem lustig hohe Stimme hat. Ja, so, das finden vielleicht Leute, die eine extrem hohe oder vielleicht auch eine als Frau vielleicht eine extrem tiefe Stimme haben, finden so einen Moment vielleicht auch nicht lustig. Ja, aber da muss man halt auch sagen, okay, also es gibt leider immer irgendwen, der sich vielleicht von einem Witz nicht abgeholt fühlt, sondern vielleicht dann auch ein wenig dann schlucken muss in dem Moment. Aber es ist halt so. Und wie du schon sagst, also ich finde auch, das ist schon wirklich ein sehr, sehr harmloser, sehr netter Humor, der auf jeden Fall auch seine Zeit sicherlich besser überdauert als so manch andere Komödien, die davor oder danach kamen.
Oh ja. Pintel und Draghetti sind natürlich auch wieder dabei und die durften ja hier in dem Film nochmal so richtig auffahren. Auch.
Oh ja. Auch wieder großartig, vor allen Dingen, weil wir ja dann endlich mal erfahren, wieso denn Pintel nicht die ganze Zeit, Draghetti nicht die ganze Zeit sein Holzauge austauscht, weil sein Holzauge ist ja eine der 9,8 Reales-Münzen.
Genau, ja. Aber auch super Szene, als man hier auch diese großartige Szene, als man das Schiff mit diesem oben ist unten, also mal aus dem Jenseits wieder raus will und hier diese Karte da ständig im Kreis dreht und Jack Sparrow begreift, was da zu tun ist und dann, jo, wir schaukeln das Schiff und die beiden dann sagen, hey, komm, wir binden uns an diesem Mast fest, weil dann sind wir, wenn das Schiff sich unten dreht, sind wir richtig rum.
Genau.
Ja.
Das war schon auch richtig, richtig gut. Also die fand ich ja beim ersten Teil schon geil, beim zweiten wurden sie noch besser und also die sind schon so ein bisschen die heimlichen Stars. Also wenn ich sie mit etwas vergleichen würde, also auch wenn die, sage ich mal, natürlich von der Rolle her ganz anders angelegt sind, aber die sind so ein bisschen wie C3PO und R2D2 bei Star Wars. Ne? So ein bisschen so dieses Duo, was immer am Rand ist, was so seine Insider-Jokes hat untereinander und so, wo man einfach drüber schmunzeln kann, aber wo man halt auch sagen muss, ja, sie haben zwischendurch immer mal so Momente, wo sie maßgeblich die Handlung beeinflussen, aber größtenteils eher nicht. Also.
Ja, ich finde es auch super, wie egal die beiden jedem anderen sind. Also die sind immer da, die werfen auch immer mal so ihre Worte rein. So irgendwann gibt es doch auch diese Szene hier von Pintel, der die beiden Captains, also Jack Sparrow und Barbossa, so anschreit, so, hey, haltet ihr so alle mal ihren Rand. Und genau. Aber es gibt keine Bestrafung, die gucken den nur so schief an.
Ja. So, ihr seid halt der Pintel.
Genau.
Ja, das ist wirklich so. Und ja gut, und Baraghetti, der hat ja zwischendurch wirklich so Momente wie Scrat bei Ice Age, nur dass er halt nicht einer Nuss hinterher rennt, sondern seinem Holzauge. Und ja, also da sind schon echt coole Momente dabei und überraschende Charakterentwicklung, ne? Also eine Elizabeth, die dann selber zum Kapitän wird von der Flotte von Chow Yun-Fat, dessen Charaktername mir jetzt gerade entfällt.
Zhao Feng.
Genau, ne? Und die Flotte übernimmt sie ja zusammen mit seiner 9,8 Reales-Münze. Ne? Und das war so der erste Moment, wo ich so gedacht habe, hä, wo ist jetzt die Münze? So, und das wird ja dann hinterher aufgeklärt, als sie dann zur Überraschung der meisten da als quasi Nachfolgerin von, sag den Namen nochmal,
Zhao Feng
auftaucht.
Genau, der ja irrtümlicherweise davon ausgeht, dass Elizabeth Swann hier Kalypso ist. Ja.
Genau, also, ne, und die Szene ist ein bisschen unangenehm, wie er sich ihr dann quasi aufdrängen will, aber sie löst ihr Problem ja quasi auch problemlos selber. Also von daher ist das, finde ich, auch noch eigentlich nicht so kritisch, wie es im ersten Moment wirkt.
Ja, auf jeden Fall. Pintel und Draghetti haben ja auch am Anfang noch diese großartige Szene, als die sich ja quasi unter dem Fußboden hier bei Zhao Feng stationieren, also mit allen anderen Piraten, die zu befreien. Und Draghetti so von unten so durchguckt und dann erst oben drüber Elizabeth steht. und die dann aber einen Schritt vorgeht, während genau. er dann zeigen will, hier Pindel, komm mal gucken, da oben gibt's was ja. Cooles zu sehen und dann dieser übergewichtige Typ da steht und ja. ganz angewidert da runterguckt, ach, das ist
ja.
cool.
Ja. Ja. Ja, und vor allen Dingen, ne, es ja nicht aufgeklärt wird, weil ne, Ragetti sagt ihm ja nicht, was es da Cooles ja, zu ja. sehen gibt, sondern nur, dass da was ganz Tolles zu sehen wäre und ich glaube, Pintel dann in dem Moment auch nicht denkt, der hat mich jetzt verarscht, sondern denkt, sowas findet Ragetti cool?
Ja, ja. Ach ja, es ist irgendwie so ein simpler Humor, der natürlich auch nur aus der Perspektive des Zuschauers wirklich erkennbar ersichtlich wird, was da jetzt genau ja, passiert klar. ist, der aber.
Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Und man muss halt auch wirklich sagen, auch wenn ich das ja vorhin so ein bisschen anders eigentlich angegangen bin, aber so aus jetzt der Betrachtung, nachdem ich die drei Filme gesehen habe, muss ich sagen, die musst du eigentlich auch wirklich schon, also du sagtest schon, weil der zweite und dritte ja auch wirklich direkt nacheinander gedreht wurden. Ich würde sogar wirklich sagen, also eigentlich musst du diese drei ersten Filme, die musst du wirklich so als Gesamtkunstwerk betrachten, weil ne, so diese ganzen Momente, sei es jetzt mit Pintel und Ragetti, sei es mit Pucci, der wieder auftaucht und so weiter und so fort, die ergeben eigentlich alle nur Sinn, wenn du den ersten und zweiten Teil kennst und ja, schließen das dann wirklich rund ab. Auch hier der Norrington, ne, der ja auch wirklich nochmal eine ganz starke Szene in diesem Film hat. Ja, diese starke Szene ergibt halt auch nur Sinn, wenn du weißt, wie er im ersten Teil und wie er im zweiten Teil agiert hat.
Ja, total. Also diese ganze Charakterentwicklung, das ist schon, man kann es sagen, also was Charakterentwicklung über die Filme hinweg geht, ist das schon sensationell, wie man das überhaupt gelöst hat. Ich würde fast sagen, ist ein Meisterwerk, diese Trilogie an sich als Gesamtwerk gesehen. Und ja. deswegen auch hier Governor Weatherby Swan, der ja auch ein sehr tragisches Ende in dem Film findet und auch das trotz dieser ganzen absurden Szenen davor und danach irgendwie doch emotional rüberbringt, dass er jetzt halt auch ins Jenseits fährt auf so einem kleinen Bootchen.
Ja, da haben sie leider auch noch eine Szene rausgelassen, weil es wird uns ja irgendwann so im späteren Verlauf, wird uns ja vom Film mitgeteilt, dass derjenige, der Davy Jones tötet, damit dann quasi selber zum Captain der Flying Dutchman wird. Und das wird wohl in dieser anderen Deleted Scene, wird das dem Governor Weatherby Swan auch erklärt. Allerdings erst, nachdem behauptet wird, dass Elizabeth tot wäre. Und daraufhin greift nämlich Governor Swan Davy Jones an, der ihm dann quasi so sagt, so, hör mal, das willst du nicht, weil wenn du mich tötest, erwartet dich dieses Schicksal. Und wenn man das weiß, dass es diese Szene gab, dann ergibt das auch noch mal mehr Sinn, dass, als die beiden sich im Jenseits begegnen, dass Governor Swan halt glaubt, Elizabeth wäre auch tot, weil ihm das ja vorher gesagt wurde. Also, ne, so wie der Film jetzt dann letztendlich geschnitten wurde, geht man einfach nur davon aus, naja, er sieht Elizabeth halt im Jenseits und geht deswegen davon aus, oh Gott, mein Töchterchen könnte ja tot sein. Aber, ne, wie gesagt, in der ursprünglichen Version wurde ihm vorher gesagt, sie wäre tot. Das heißt, ne, deswegen geht er davon aus, dass sie tot ist. Und das erklärt dann auch so ein bisschen, warum er so schnell beruhigt ist, als sie ihm dann sagt, so, nee, sie wäre nicht tot. So, ja, okay, ne, dann ist wieder alles gut. Aber das ist noch so eine Szene, wo ich sagen würde, ja gut, das hätte am Anfang ein bisschen mehr erklärt. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm, dass die Szene fehlt. Und es war trotzdem extrem ergreifend, auch sowohl von dem Jonathan Pryce als auch von Keira Knightley so gespielt, dieser Moment. Ne? Also richtig, richtig gut.
Ja, total gut. Also wo wir gerade bei ergreifend sind. Die Leute, die den Film kennen, können das vielleicht nicht mehr so 100% nachempfinden, wenn man das vielleicht im Kino gesehen hat. Man wusste ja nicht, was passiert. Also man wusste am Ende, okay, hier Will Turner, der wurde am Ende von Davy Jones hier quasi aufgespießt und sein Herz beschädigt und der wäre dort auch gestorben. Und das war auch im Kino eine recht emotionale Sache erstmal, weil man da auch so mitgefiebert hat und erst am Ende wirklich erfahren hat, was da jetzt genau draus wurde, als die Flying Dutchman dann wieder aufgetaucht ist und dann hier die ganzen Fischgesichter wieder zu normalen Menschen wurden.
Also schon echt krass gemacht und ja, und auch letztendlich ein krasses Ende, weil ich sag mal, auf der einen Seite ist es natürlich so ein bisschen so ein Märchenende oder ne, so ein Märchen wie halt aus so einer Sage, ne, dass halt der gute Will Turner dann halt da zum Captain wurde und seine Elizabeth jetzt nur noch alle 10 Jahre lang einen Tag lang an Land sehen darf und so, aber auf der anderen Seite, wenn man es jetzt ein bisschen böse sieht, endet halt diese Trilogie damit, dass so einer der sympathischsten Hauptcharaktere aus der ganzen Trilogie halt dazu verflucht ist, die Flying Dutchman zu befehligen.
Ja, richtig, genau. Aber auch eine großartige Szene am Ende, dass quasi beide Schiffe, die Flying Dutchman und die Black Pearl, dann auf dieses monströs kanonierte Schiff von Cutler Beckett zufahren und
ja,
das einfach in Grund und Boden versenken. Auch großartig gespielt hier von Tom Hollander als Cutler Beckett. Also sowieso eine sehr starke Rolle, der ja unfassbar bösartiger Charakter ist, aber man es nicht immer so direkt gezeigt bekommt. Also der wirkt immer so ein bisschen jugendlich teilweise im Film, aber er hat ja letztendlich hier Governor Swan auch auf dem Gewissen.
Richtig. Und was natürlich auch der Hammer ist, ist, er schafft's ja halt dadurch, dass Norrington ihm ja im zweiten Teil das Herz von Davy Jones gebracht hat, über weite Strecken halt Davy Jones so ein bisschen an die Leine zu nehmen. Und Davy Jones werden so für mich, so wie ich das empfunden habe, so gefühlt so ein bisschen die Zähne gezogen. Und am Ende, als sich das Blatt dann wendet, als sich der Wind dreht, kriegt er quasi die Zähne wieder eingesetzt und Cutler Beckett kriegt dann halt wieder mit was für Mächten er sich da tatsächlich angelegt hat. Und das finde ich auch deswegen im Rahmen dieser ganzen Trilogie so geil, weil der erste Film, hatten wir ja schon gesagt, der war ja so ein relativ, ja klar, es gibt natürlich auch diesen ganzen Fluch und alles, aber, sonst wird ja die Reihe nicht so heißen, aber es war halt schon ein relativ geerdeter Piratenfilm. Der zweite Teil, der war ja komplett mystisch und düster und alles und hat ja viel so die Handlung vorangetrieben und im dritten Teil war so ein bisschen gefühlt so dieses, die Bürokratie holt jetzt quasi diese ganze Mystik und Magie und so ein und nutzt die einfach nur zu ihrem eigenen Profit. Und am Ende kann die Mystik und Magie sich aber einfach wieder befreien und schlägt dann quasi doppelt und dreifach hart zurück.
Auch hier Bill Nighy als Davy Jones hat ja auch ein paar wunderbare emotionale Szenen. Auch da sind ja verschiedene Charaktere erst wirklich nachvollziehbar geworden. Die sind halt einfach nicht alle eindimensional nur böse, weil sie böse sind, sondern er hat ja auch eine Vergangenheit mit Calypso. Auch diese großartige Szene, als die beiden quasi, sie eingesperrt ist und er dazukommt, die ist ja auch großartig. Vor allem, da man Bill Nighy auch mal sieht, wie er als Pirat ohne Tentakel aussieht.
Ja, und was natürlich auch total geil ist, ist natürlich dieser Aspekt, dass ja Davy Jones und seine Crew nur so aussehen, wie sie aussehen, weil er halt quasi in Anführungszeichen seinen Vertrag gebrochen hat und das die Strafe dafür war. Was natürlich auch dafür sorgt, ne, du hattest es vorhin schon erwähnt, ne, als Will Turner dann Captain wird, dass alle wieder in ihre menschliche Gestalt zurückkommen, weil ne, dieser Fluch quasi, der hing ja mit Davy Jones als Captain zusammen.
Aber wir sind ja jetzt schon bei Calypso angekommen. angekommen, können wir auch die Katze jetzt aus dem Sack lassen. Jeder hat sie eigentlich schon begriffen, jeder den Film gesehen hat. Als sie dann befreit wird von Raggedy und dann riesig groß wird.
Ja, wobei ich das auch schon wieder einen mega geilen Moment fand, wo dann diese Worte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es für Worte waren, aber ne, wo dann so diese Formel gesagt wird und dann gesagt wird, ja, nee, die muss ja mit wahrer Liebe in der Stimme gesagt werden. Und Barbossa ist dann so ein paar Mal versucht und dann irgendwann Raggedy loslegt, also wirklich mit so einer Inbrunst. Und das finde ich halt auch für den Darsteller, für den Mackenzie Crook, finde ich das halt auch so geil, weil ich sag mal, der hat halt schon ein sehr spezielles Aussehen und so. Und ich finde es aber geil, dass dem wirklich dann auch so ein richtig cooler, emotionaler Moment für diese Rolle nochmal gegeben wird, in der er halt auch mal zeigen kann, dass er nicht immer nur den verpeilten Raggedy spielen kann, sondern er kann auch den sehr emotionalen Raggedy spielen.
Genau. Kalypso, ich befreie dich von deiner menschlichen Bande oder sowas war's.
Genau, genau. Ne? Ja. Und das dann mit Liebe zu sagen, das fällt schon schwer. Und ich sag mal, naja, dann dass Kalypso dann einfach zu einem Riesenmenschen wird.
Ja, also. Das ist auch tatsächlich die einzige Szene, die ich auch im Vorfeld zu dir schon gesagt habe. Der Film ist großartig, aber er hat eine Szene, die ist so ein bisschen, ja, und das ist die,
ja,
genau.
Ja, vor allen Dingen, also dass sie so groß wird, so, ja, okay, aber was es dann halt echt nochmal reinreißt, ist diese komisch verzerrte Stimme, die sie dann da eingesetzt haben. Also
ja, auch die Proportionen von ihr sehen dann irgendwie so ganz merkwürdig aus, aber ja. Ist irgendwie eine unangenehme Szene.
Ja. Und ne, ich sag mal, sie löst sich ja dann quasi in Krebse auf und ne, das ist dann wieder der Moment, wenn man am Anfang aufgepasst hat, wo man sagt, ah, Moment mal, aha, dann war das gar kein Zufall, dass die Black Pearl von den Krebsen quasi durchs Jenseits getragen wurde, sondern das war dann schon eine Darstellung oder beziehungsweise eine Demonstration von Kalypsos Macht, die ja mit der Crew auf dem Weg zu Jack war.
Ja, total. Auch unsere aus dem ersten Teil zwei Deppen, quasi die Gegenteile von Pintle und Raggedy, Murtock und Mulroy, haben ja auch nochmal zwei lustige Szenen. Ja.
Oh ja. Wobei ich mich dahinter gefragt habe, ob die am Ende in der Nahrungskette vielleicht sogar immer noch unter Raggedy und Pintle stehen, weil sie ja dann doch irgendwann sehr, sehr schnell, sehr, sehr überzeugt dann auch zu Piraten werden. Aber irgendwie sehen sie immer noch so aus wie Mulroy und Murtock in Piraten-Cosplay.
Ja, total. Auch diese wunderbare Szene, als die eigentlich hier diese Kiste bewachen, das ist ja wieder so eine Hommage an den ersten Teil dann mit dieser Diskussion, die sie dann führen. Aber wenn die Fischköpfe hier keine Fischköpfe mehr wären, gäbe es ja auch nichts mehr zu bewachen oder irgend sowas.
Ja, genau. Ja. Ja, das war schon richtig, richtig geil. Und muss man einfach sagen, insgesamt wirklich ein ganz toller Film. Und du hattest es vorhin schon mal erwähnt, der halt trotzdem er so lang ist, trotzdem er so viel zeigt oder einfach so nicht ermüdet. Also es ist nicht so, dass man irgendwie jetzt nach zwei Stunden auf die Uhr gucken würde und sich denken würde, oh, wann ist es denn jetzt endlich vorbei? Ich sag mal, beim ersten Film, also nicht, dass der mir zu lang wäre, aber beim ersten Film hat man ja noch diesen Moment gehabt, wo man gedacht hat, so okay, jetzt ist der Film vorbei und dann kommt quasi nochmal was. Das muss ich sagen, das hat man jetzt bei diesem Film eigentlich so in dem Sinne gar nicht gehabt. Also ich zumindest nicht.
Nö, auch überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also der Film, am Ende bin ich eigentlich enttäuscht, wenn er schon wieder aus ist, weil ich eigentlich immer will, okay, kann das nochmal weitergehen? Es geht ja auch weiter mit weiteren Filmen, die wir bei dir im Nerdcast besprechen werden. Und da bin ich mal sehr gespannt auf ein Rewatch, auch jetzt so kurz, nachdem ich hier diese drei Teile jetzt gesehen habe.
Oh ja. Vor allen Dingen, ne, ich halt, was den fünften Teil angeht, was ja lustigerweise der einzige Fluch der Karibik ist, den ich im Kino gesehen habe. Und ja, wie gesagt, ohne das Wissen speziell jetzt aus diesem Teil, eigentlich so storymäßig nur ein großes Fragezeichen im Gesicht hatte, aber ich habe das auch schnell schnell abgelegt. Ich habe das einfach schnell abgetan mit, naja, bei der Story gibt's halt nichts zu verstehen, was natürlich ein Fehlurteil war, aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und ja, und dementsprechend habe ich das dann einfach so hingenommen und habe einfach die lustige Action genossen.
Ich habe ja, als wir uns den Film zusammen angesehen haben, gesagt, bereust du es, dass du den Film hier jetzt nicht im Kino gesehen hast? Und da hast du mir auch relativ klar mit Ja geantwortet. Also
ja,
das ist schon ein Film, den man im Kino erleben müsste. Wenn der jetzt nochmal im Kino käme, würdest du den da eventuell angucken?
Ja, ich glaube schon. Also, ne, und ich muss aber auch sagen, nach dem zweiten Teil, ne, wie gesagt, verstehe ich aber auch, warum ich damals den dritten Teil erstmal nicht geguckt habe, weil, wie gesagt, ne, so aus meiner Sicht, erster Teil total geil piratisch, ab Teil 2 geht's in diese Abenteuerrichtung und da habe ich dann wahrscheinlich gedacht, wenn der dritte jetzt noch mehr in die Richtung geht oder genauso in dieselbe Richtung geht wie Teil 2, ja, da muss ich mir den auch nicht angucken. Also, und ja, war halt definitiv ein Fehlurteil, aber ja, wie gesagt, und gerade an Schauwerten, da hat der ja wirklich so einiges zu bieten.
Ja, unfassbar viel. Also alleine diese absurde Vermählungsszene später noch, als Captain Barbossa dann hier so, liebe Gemeinde, weißt du, als wäre er gerade
ja.
Sonst wo auf einem friedlichen Platz und will zwei Leute trauen. Oder,
genau.
Ja, aber das ist einfach super inszeniert. Ja,
ja eindeutig. Und was bei dem Film halt auch noch viel mehr ist als beim ersten Teil, ne, dass Barbossa halt genauso wie auch ja letztendlich in Jack Sparrow einfach so ein bisschen so als liebenswerter Schurke mehr rüberkommt und gar nicht mehr so antagonistisch oder bösewichtmäßig. Aber wie gesagt, ne, wir haben ja auch beim ersten Teil schon gesagt, auch da wurde ja das schon in diese Richtung gelegt. Also auch da war ein Barbossa ja jetzt nicht von Anfang bis Ende einfach total böse und Schurke, sondern auch er hat ja, ne, wie ein Davy Jones auch, seine Motivation gehabt. Und Jake macht ja auch immer wieder so Sachen, wo man sich denkt so, ach Jake. Aber der beweist natürlich dadurch auch immer wieder, was für ein guter Pirat er tatsächlich ist, weil immer so diese Sachen, wo man sich denkt, boah, oh, was macht denn Jake jetzt schon wieder unglaublich Schlimmes? So am Ende merkt man dann immer wieder, ach so, eigentlich hat er das gemacht, damit das und das passieren kann. Ja, okay. Er war uns doch wieder ein paar Schritte voraus.
Ja, Barbossa und Jack haben ja auch zusammen irgendwie tolle Szenen. Also mal abgesehen von diesen, wir müssen uns quasi duellieren, indem wir zeigen, wer das längere Rohr hat. gibt es ja auch noch diese anderen Szenen, wo die beiden wirklich ein vernünftiges Gespräch führen, auch so, ach, die Welt ist irgendwie viel kleiner geworden und als man diesen Kraken am Strand findet, was ja auch zeigt, dass beide eigentlich auch vernünftig sein können, wenn sie wollen. Ja,
ja klar. Ja, also, nee, das stimmt schon und das haben die einfach super, super rübergebracht und da muss ich sagen, auch an der Stelle halt echt großes Lob überhaupt an die gesamte Crew und alles, ne, weil auch dieser Film, wie halt der zweite logischerweise, auch da halt über weite Strecken das Skript noch gar nicht fertig geschrieben war, als man mit den Dreharbeiten begonnen hat, was man dem Film aber in keinster Weise anmerkt. Also es gibt ja wirklich so Filme, wo du so das Gefühl hast, so, ja, also spätestens an dem Punkt, wo ich lese, das Drehbuch war noch nicht komplett fertiggestellt, als die angefangen haben, das merkt man, aber bei dem Film kein bisschen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass natürlich gerade auch diese wiederkehrenden Charaktere oder wiederkehrenden Darsteller ihre Charaktere zu dem Zeitpunkt ja auch schon so gut kannten, dass man sicherlich auch in den ein oder anderen Szenen sehr, sehr gut improvisieren konnte. Ich habe ja schon, als wir den Film geguckt haben, ne, in der Szene, wo Jack mit sich selber gefangen ist, da unter Deck und dann wegrennt und dann der Jack, der an die Wand gewachsen ist, sagt, keiner bewegt sich, mein Gehirn ist weg. So,
ja, ich habe mein Hirn verloren.
Ja, ich habe mein Hirn verloren. So, Es kann natürlich sein, dass das einfach wirklich eine großartig gespielte Szene war, die so im Drehbuch war. Aber ich glaube wirklich, dass das eine improvisierte Szene von Jack Sparrow, von Johnny Depp war, der sich einfach in diesem Charakter zu dem Zeitpunkt halt auch so wohl gefühlt hat, dass er einfach solche Szenen halt auch wirklich ad hoc spielen konnte und man da nicht Johnny Depp sieht, sondern weiterhin einfach Jack Sparrow.
Ja, total. Also auch bei den Szenen, die wir schon beschrieben haben, dass der eine Jack Sparrow bei dem anderen dann auch in derselben Szene plötzlich in den Haaren rumwuselt. Ach, guck mal, eine Erdnuss. Und dann die einfach so rausholt und isst. Was für eine unnötige Szene, aber die ist so großartig. Ja.
Und also da gibt es wirklich so geile Sachen bei und einfach wirklich super, super gemacht von Anfang bis Ende eigentlich. Und ich sage ja wirklich, wirklich ein richtig, richtig schöner Abschluss für diese Trilogie. Und das war ja auch, ne, das scheint Gore Verbinski ja genauso gesehen zu haben, der letzte Film, bei dem Gore Verbinski Regie geführt hat. Was nicht daran lag, dass man ihn nicht für den vierten und fünften Teil noch zurückhaben wollte, aber er wollte einfach nicht. Und ich sag mal, wie du schon gesagt hast, diese beiden Filme, die kommen bei mir noch und letztendlich der Film, der ihn, sein kommerzieller Selbstmord bei Disney zumindest, der wird bei mir ja auch noch zur Sprache kommen.
Oh ja. ich glaube, das wird noch ganz interessant. Also wenn wir hier den Lone Ranger besprechen, da werden wir viele Gemeinsamkeiten zu Fluch der Karibik finden. Und
eindeutig.
Nur Johnny Depp, ja.
Nee. Ne, und ja, da freue ich mich aber auf jeden Fall auch schon mal drauf. Und wie gesagt, man muss einfach echt sagen, jetzt natürlich fehlt jetzt noch der Rewatch. Ich kann mich an den vierten Teil auch einfach überhaupt nicht erinnern, was halt entweder daran liegen kann, dass ich ihn vielleicht nicht geguckt habe oder dass ich ihn einfach so vergessenswert fand. Also auf keinen Fall habe ich ihn im Kino gesehen. Also das weiß ich mit Sicherheit, aber weiß halt, wie gesagt, gar nicht, ob ich ihn überhaupt gesehen habe. Aber ich lasse mich jetzt mal zu einer Prognose hinreißen, dass weder der vierte noch der fünfte Teil qualitativ an diese Trilogie drankommen werden.
Ja, glaube ich auch nicht. Also von dem vierten habe ich auch nur noch weniger Erinnerungen. Ich weiß, dass Ian McShane dort Blackbeard spielt, Penelope Cruz eine Rolle hat, aber dann endet es auch schon wieder. Also ich könnte jetzt wirklich inhaltlich kaum mehr erklären, was da los war.
Geht mir genauso und von daher bin ich mal gespannt. Aber ich sag mal, wahrscheinlich, wie es so häufig ist, werden wir auch den vierten und fünften Teil wahrscheinlich nicht so scheiße finden wie der Rest der Menschheit.
Das kann sein, genau. Also hört demnächst beim Nerdcast rein, bei Toddes Nerdcast, um genau zu sein. Und da sind auch noch ganz viele andere Besprechungen in der Vergangenheit gewesen, auch unsere Alien Predator Crossover. Und es gibt ja in Zukunft noch ein neues Crossover, das auch bald dann beginnen wird.
Oh ja. Und da angeschnallt und festgehalten. Da wird es so richtig wild. Vermute ich mal. Keine Ahnung. Aber es wird auf jeden Fall hörenswert. Da bin ich mir sicher.
Genau. Also lasst die Ohren offen und an dem heutigen Abend oder Tag oder Morgen, wann auch immer ihr das hört, sage ich Tschüss, Todde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.